Guten Abend, willkommen beim Penta-Radio, der monatlichen Radiosendung des Chaos Computer Clubs Dresden. Wenn ihr das im Radio hört, dann ist der 26. April 2022. Wenn ihr das im Podcast hört, das wissen wir nicht. Aber als wir das aufgezeichnet haben, war der 16. April. Also Ereignisse der letzten 10 Tage werden wir nicht berücksichtigt haben. Bei mir im Studio begrüße ich...
Hallo, hier ist Xybel. Und ich wüsste nicht, dass wir im Studio sind. Wir sind weiterhin noch remote unterwegs.
Im Cyberraum, ja?
Ja, wir machen hier quasi unser eigenes digital verteiltes Online-Chaos, willst du sagen.
Auch das, ja genau. Das ist parallel, genau.
Also wer es nicht kennt, das DVOG, die Remote-Variante vom Easter Hack, die normalerweise zu Ostern mal stattfindet als Treffen der deutschsprachigen CCC-Gemeinde, was natürlich pandemiebedingt weiterhin nicht in Präsenz möglich ist. Und deswegen gibt es stattdessen halt das DVOG, das digital verteilte Online-Chaos, was stattfindet. Wenn ihr das halt, wie gesagt, dann hört im Radio und im Podcast, wird das bereits vorbei sein. Das heißt, ihr könnt euch dann die Nachaufzeichnung davon ansehen unter media.ccc.de. Ich habe jetzt selber noch nicht reingeguckt, aber ich glaube, du hast das Programm schon verfolgt. Hast du da schon einige Empfehlungen abzugeben, spontan?
So viel habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe nur vorhin die Keynote angeschaut und davor einen Vortrag, wo es sozusagen um rechtliche Einordnung von Cyberaktivismus gab. Ansonsten habe ich tatsächlich gestern und heute etwas mehr bei der Revision reingeschaut. Das ist ja sozusagen eigentlich war die letzten Jahre die größte Demo-Party, die es so gibt. Und normalerweise findet die in Person sozusagen in Saarbrücken statt, aber jetzt auch schon das dritte Jahr online, genau. Ich muss da allerdings noch darauf hinweisen, wenn du sagst, der DVOG ist der Ersatz für den Easter Hack. Das kann man, glaube ich, so, da würden Leute widersprechen. Denn es gab ja inzwischen schon noch mehr DVOG-Veranstaltungen und die waren nicht nur zum Zeitpunkt des Easter Hacks.
Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Aber das ist, wo es original entstanden ist.
Genau, das erste Mal war sozusagen als Ersatz für den Easter Hack 2020.
Ja.
Wir können allerdings auch eine Vorankündigung machen, sozusagen die erste wieder Präsenzveranstaltung ist tatsächlich auch geplant. Das soll die Gulasch-Programmiernacht sein in Karlsruhe.
Die ist dann, glaube ich, in der zweiten Maihälfte, wenn ich das richtig vor Augen habe.
Genau, das ist irgendwie wenn ich es richtig im Kopf habe, vom 19. oder 20. bis 22. Mai.
Ja, dafür hätte ich natürlich schon mal vorher einen Link raussuchen können.
Ja, du findest das auf events.ccc.de und ihr findet das dann in den Shownotes. Damit können wir, glaube ich, das Vorgeplänkel langsam abschließen und uns in Richtung des Newsblocks orientieren.
Genau. Wir haben mal die News diesmal ein bisschen kurzer wieder gehalten. Mal gucken, wie lange wir trotzdem darauf verbringen. Die erste Sache hier auf der Liste ist ein Throwback zu etwas, was wir zuletzt im Mai 2021 hatten, beziehungsweise was original im Mai 2021 besprochen wurde, nämlich ein Vorfall, wo Forscher von der Universität von Minnesota Studien durchgeführt haben dazu, wie die Code-Review-Prozesse beim Linux-Kernel ablaufen, also wie genau da geguckt wird, wenn jemand irgendwelche Sicherheitslücken reinschleusen will. Und das wurde dann halt gemacht, indem man einfach mal Sicherheitslücken reingebracht hat in den tatsächlichen Kernel-Quellcode und dann halt gesehen hat, ach, das ist ja jetzt tatsächlich hier durchgegangen. Und dann hat man das dann zum Glück rechtzeitig noch aufgedeckt, aber das hat natürlich einige Leute verstimmt, weil das ja im Prinzip quasi ein Experiment an Menschen war, die das nicht wussten, dass sie jetzt gerade Teil eines Experiments sind. Und das entspricht da nicht wirklich der ethischen Praxis, die man anlegen sollte. Und als Antwort darauf hat jetzt die Linux Foundation eine Art Ethikrichtlinie beschlossen, die im Wesentlichen auch genau das aussagt. Wenn ich halt eine passive Analyse mache auf dem Code, der schon vorhanden ist, auf der Versionsgeschichte dieses Codes oder auch auf öffentlich einsehbaren Dokumenten, zum Beispiel den entsprechenden Mailinglisten, über die die Kernelentwicklung abläuft, dann ist das ja okay, weil das sind öffentliche Daten, die kann man halt abgreifen. Aber sobald es dann halt darum geht, quasi in Anführungszeichen mit Menschen zu experimentieren, also halt solche sozialen Experimente durchzuführen, dann geht das nur mit der entsprechenden Zustimmung der entsprechenden Personen. Was man eigentlich gehofft hätte, dass es offensichtlich ist. Aber jetzt ist es nochmal dokumentiert für die Nachwelt, für zukünftige Forschergruppen, damit die sich da hoffentlich besser verhalten.
Ja, wobei sich da natürlich schon ein bisschen die Frage stellt, wie das dann stattfinden soll. Wenn das wirklich so restriktiv formuliert ist, wie soll ich das Experiment durchführen? Ich möchte an dir eine Sicherheitslücke vorbeischleusen und Da stimmst du mir zu, dass ich das probieren darf. Also da sehe ich tatsächlich gerade noch ein bisschen praktische Probleme, wie das dann aussehen sollte.
Also die konkrete Formulierung hier ist: Active research on developer behavior must be done with the explicit agreement of and full disclosure to the individual developers involved. Developers cannot be interacted with or experimented on without consent. This too is standard research ethics. Ich glaube, wenn man in der Psychologie das sich anguckt, dann sieht man auch, es gibt ja so bestimmte Experimente, die so in den 50er, 60er Jahren gemacht wurden, so das Milgram-Experiment zum Beispiel, wo immer so dazu gesagt wird, nach heutigen Maßstäben könnte man diese Experimente gar nicht durchführen, weil die halt kein Ethik-Review dieser Welt standhalten würden. Also diese Sachen wie, oder das Stanford Prison Experiment war das, ne, zum Beispiel.
Ja, nee, das ist schon klar, dass man das im Zweifelsfall halt von irgendeinem Ethikausschuss genehmigen lassen muss und so weiter, wenn man das sozusagen wirklich so live auf Menschen ausprobieren will. Allerdings gibt es ja durchaus so psychologische Experimente, so sozusagen, wo man zwar im Zweifelsfall weiß, dass man gerade an einem Experiment teilnimmt, aber zum Beispiel zu Beginn der eigentliche Zweck verschleiert wird und erst im Nachhinein offengelegt wird.
Ja gut, das sehe ich jetzt hier auch noch nicht ausgeschlossen, aber auch in dem Fall ist es ja so, dass diese Leute zumindest wissen, dass sie Teil eines Experiments sind. Sie wissen nur noch nicht, welches Experiments.
Ja, das ist schon richtig. Okay, also ich sehe da gerade noch nicht so ganz, wie das dann in der Praxis funktionieren wird, aber das können wir ja dann in Zukunft behandeln. Naja gut, und ob das den ganzen Prozess sicherer oder unsicherer macht, ist ja auch nochmal eine andere Frage. Das mag ja sozusagen davon divergieren, ob man das ethisch vertreten kann oder nicht, das zu tun. Okay.
Apropos Dinge, die man vielleicht ethisch nicht vertreten kann. Wir haben hier eine Meldung, die erstaunlicherweise wenig Resonanz gefunden hat, als ich auch so rumgeguckt hatte nochmal, ob es dazu dann innerhalb der Zeit, seit wir es in unsere Liste aufgenommen haben, noch irgendwelche Nachspiele gab. Und zwar eine Datenerpressungsgruppe, also so wurde das hier in der Meldung bezeichnet, die ich hier als Referenz genommen hatte, Data Extortion Group. Also ja, quasi eine Bande von, also entweder Kriminelle oder in Selbstjustiz agierende Personen haben bei Samsung mal sich in den internen Netzen umgeguckt und haben da insgesamt 190 Gigabyte an Code und Daten rausgetragen und die dann veröffentlicht. Unter anderem halt ja Source-Code für alle möglichen Firmware-Komponenten, die man in Samsung-Geräten vorfindet, von Telefonen bis hin zu Fernsehern. Mal gucken, was da noch rauskommt, ob da irgendwelche Effekte draus entstehen. Also natürlich die pessimistische Sicht wäre, dass es dann halt dadurch möglich ist, irgendwelche Sicherheitslücken besser zu finden und dann darüber alle möglichen Samsung-Geräte anzugreifen, die sich so in der freien Wildbahn befinden. Die optimistische Sicht wäre, dass es damit möglich ist, dafür für diese Geräte alternative Firmwares zu entwickeln und zum Beispiel das Right to Repair voranzubringen, das Recht des eigene Gerät halt so einzusetzen, wie man das halt gerne möchte. Es gab auch zum Beispiel vor einiger Zeit mal eine Meldung, dass wenn man bei Samsung einem bestimmten Samsung-Gerät einen Bootloader anlockt, dass die Kamera kaputt gemacht wird oder zumindest dann nicht mehr funktioniert. Und eventuell ist es ja dann möglich, irgendwie ein OS zu bauen, vielleicht eine Android-Version oder sowas, wo dann die Kamera auch noch geht, wenn man da also ein freies Betriebssystem drauf installiert hat. Also mal gucken, was da noch für Effekte rauskommen dabei.
Wobei, wenn das tatsächlich als Datenerpressungsgruppe bezeichnet wurde, dann ist natürlich unwahrscheinlich, dass da sozusagen jemand in Selbstjustiz gehandelt hat, weil das deutet ja schon darauf hin, dass es da sozusagen finanzielle Interessen gab, das nicht zu tun. Dem wurde ja dann offensichtlich nicht entsprochen, sonst hätte man ja dann sozusagen nicht das veröffentlicht.
Also ich kenne jetzt diese Gruppe nicht und weiß jetzt nicht, ob die aus finanziellen Motivationen heraus handeln oder ob das eine aktivistische Erpressung quasi ist, sowas von wegen, gebt mal euren Code irgendwie als Open Source frei, sonst machen wir sowas, wäre jetzt erstmal auch denkbar. Also auf jeden Fall war die Gruppe auch schon bei Nvidia aktiv, hat dort auch im Prinzip dasselbe gemacht, Daten rausgetragen.
Okay, aber dann würde ich an der Stelle, also das würde ich halt in dem Sinne nicht als Erpressung bezeichnen, sondern hat man es halt einfach geklaut und veröffentlicht. Aber okay, kann man jetzt sicherlich drüber diskutieren, wie man das benennen will. Und ja, was sozusagen die Folgen davon sein können, hast du ja gerade schon dargestellt. Und ja, das kann natürlich nur die Zukunft zeigen, was das in der Realität bedeutet.
Ja, also vielleicht werden wir hierzu nochmal ein Follow-up haben in einer der nächsten Folgen der nächsten Monate.
Genau, ansonsten haben wir dann jetzt was sozusagen gelernt über eine solche Datenerpressungsgruppe, weil offensichtlich gibt es auch in Datenerpressungsgruppen Streit. Konkret geht es um die, sagen wir mal in dem Fall jetzt anders formuliert, Russland nahestehende Ransomware-Gruppe Conti, die sich offensichtlich nicht so richtig entscheiden konnte, auf welcher Seite des Ukraine-Kriegs sie denn nun steht, weil die hat sich erst sozusagen auf Seiten Russlands positioniert und das fanden offensichtlich nicht alle Mitglieder gut. Daraufhin gab es auch dort einen Leak.
Ja, absolut faszinierend. Also man sieht hier auch in dem Artikel, den wir verlinkt haben, wo die so ein bisschen aufgeschlüsselt haben, wie die interne Struktur von dieser Gruppe ist. Und man stellt sich das halt so vor, dass da irgendwie drei Leute in so einem Hinterzimmer sitzen und da irgendwie auf Computern rumtippen und dann da alles hacken. Wenn man tatsächlich hier reinguckt, dann sieht man eher so eine Struktur, wie man sie in so einem Startup erwarten würde. Man hat halt Manager, man hat HR, man hat die tatsächlichen Coder und Hacker und so verschiedene Rollen quasi, die von verschiedenen Leuten eingenommen werden, also die Leute, die halt die tatsächlichen Exploits irgendwie schreiben, die irgendwie die angegriffenen Systeme ausspähen, die die Verschleierung machen, um Antiviren zu entgehen und all solche Sachen. Und sieht dann auch, ja, im Prinzip, wie auch Recruitment-Webseiten genutzt werden, also zwar auf ein bisschen kreative Art und Weise, indem die sich halt da auch irgendwie direkt reinhacken in die Recruitment-Seiten, um die ganzen Lebensläufe, die dort hochgeladen sind, rauszuziehen. Man sieht, wie da es zum Beispiel auch ja so diese klassischen Bonus gibt, wenn man einen Freund empfiehlt, wenn der eingestellt wird, kriegt man wie ein Extragehalt, wie das bei meinem Arbeitgeber tatsächlich auch der Fall ist. Oder irgendwie, dass dann hier Leute halt irgendwie mit Gehaltskürzungen bestraft werden, wenn sie nicht hin ihre entsprechenden Stunden irgendwie auch arbeiten und so weiter, ne? Es sind halt auch nur Menschen, ne?
Ja, das ist halt alles ordentlich professionalisiert, oder?
Naja, ne, das ist halt einfach nur ein Unternehmen im Prinzip, was halt auf einer anderen Rechtsvorstellung aufbaut als die meisten Unternehmen, mit denen man so im Alltag zu tun hat.
Ein Business wie jedes andere.
Nein, aber ja. Das hatten wir auch schon gesehen bei so Ransomware-Gruppen, dass halt, oder auch bei zum Beispiel, wenn es darum geht, Rechner zu infizieren und die dann zu irgendwelchen DDoS-Netzwerken und so zusammenzuschließen, zu solchen Bot-Netzwerken, dass es dann halt quasi eine Firma gibt, die dann halt quasi diesen initialen Hack macht, dann halt irgendwie die Schadsoftware ausspielt über irgendwelche Spam-Mails oder was auch immer, oder über infizierte Webseiten, die dann halt dieses Bot-Netzwerk aufbaut und dann wird dann halt der Zugriff auf dieses Bot-Netzwerk auch weiterverkauft, wie so Cloud-Computing. Und dann kann man sich das halt einfach buchen, ne? Wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne irgendwie eine DDoS-Attacke gegen eine mir unliebige Webseite machen, dann kann ich halt so ein Botnetzwerk buchen und dann gehen die halt mal alle für eine Stunde los und schießen wie meinen Gegner ab.
Ja, okay. Wenn man die Rechner einmal hat, ja, kann man ja auch was Sinnvolles damit machen.
Ja. Also das wäre vielleicht nochmal ein Vorschlag an die an Hollywood und sowas, das mal cinematisch zu verarbeiten, dass da irgendwie jemand so eingeschleust wird in so eine Hackergruppe und dann halt so einen völlig normalen Office-Squabbles sich ergeben. Während er da halt undercover ist und dann da irgendwie, ja, die Diskussion im Büro mitbekommt am Wasserspender und solche Sachen.
Das wäre eigentlich interessant sozusagen, ob das da jemand einzuschleusen und zu sehen, ob der es vielleicht gar nicht merkt, wo er jetzt gerade Teil davon ist.
Ach so, der denkt einfach, dass er ganz normal angestellt wurde.
Genau.
Und weiß gar nicht, dass er gerade beim Feind irgendwie im Büro sitzt.
Ja, genau. Ja,
das wäre noch viel faszinierender. Also Hollywood, get on it.
Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie man das realistisch sozusagen organisieren könnte. Ja, aber
ja, das bleibt dann dem Drehbuchautor überlassen, wie er das hinargumentiert.
Beziehungsweise das in Realität umzusetzen, da müssten wir dann wahrscheinlich auf die News 1 zurückkommen, weil dann wäre der ja Teil eines Experiments und wir könnten ihm das aber nicht so richtig sagen. Naja, wie schade.
Conti ist ja auch eine Ransomware-Gruppe aus Russland und wir bleiben mit der nächsten Meldung auch in Russland, denn wir haben ja vor einiger Zeit schon mal über Clearview gesprochen, die das gesamte Internet abgrasen nach Fotos und wo entsprechende Namen dran stehen und damit ihre KI so trainiert haben, dass sie eine globale Gesichtserkennungssoftware erhalten können. Und damit natürlich in alle möglichen rechtlichen Grauzonen bis Schwarzzonen reingerannt sind, weil man halt nicht einfach so alle möglichen Bilder abgrasen kann, die so im Internet auftauchen und für so etwas zweckentfremden darf, ohne die Zustimmung der abgebildeten Person.
Die Ukraine hat sich darüber offensichtlich nicht so viele Gedanken gemacht, sondern hat sich jetzt Clearview KI lizenziert. Die haben ja gerade sozusagen ein bisschen ein Problem. In dem Sinne, dass da offensichtlich in ihrem Staatsgebiet, sagen wir mal,
da sind Ausländer, die kein gültiges Visum haben.
Das, ja, das ist der Fall. Und ein Teil von denen, die kann man auch nicht mehr fragen, was ihr Name ist. Deswegen ist sozusagen die Idee, diese mittels KI zu identifizieren, damit man da potenziell auch die Angehörigen oder so weiter infizieren kann. Das hatten wir, glaube ich, das letzte Mal in den News schon, dass die Ukraine da so eine Hotline eingerichtet hatte, wo sich sozusagen besorgte russische Eltern hinwenden können, die vielleicht nicht so genau wissen, wo sich ihre Kinder gerade aufhalten und wo man dann nachfragen kann, ob die eventuell in der Ukraine gefallen sind oder in der Ukraine als Kriegsgefangene sich gerade aufhalten. Und wenn man dieses Konzept dann sozusagen ein bisschen erweitert, dass man sozusagen proaktiv auch Menschen dann informiert, da kann sozusagen die KI dann helfen. Das Ganze ist natürlich dann auch nicht ganz unumstritten, weil ja vielleicht möchten ja Eltern auch nicht unbedingt davon angerufen werden, von jemand angerufen werden, der ihnen mitteilt, dass irgendwelche Angehörigen gerade in einem fremden Land umgekommen sind.
Also das wird hier auch von verschiedenen Seiten als psychologische Kriegsführung eingeschätzt. Sobald dann der Krieg vorbei ist, ist es sicherlich in irgendeiner Form hilfreich, dass diese Leute dadurch identifiziert werden können, wobei dann das wahrscheinlich auch mit traditionellen Mitteln machen könnte, also dass man halt dann die Fotos dieser Person bereitstellt und dann die Angehörigen quasi gucken können, ob sie da jemanden wiedererkennen. Aber ja, das halt schon während des Krieges zu machen, ist natürlich auch in diesem Sinne eine Grenzüberschreitung. Und dass natürlich unsere Einwände gegenüber der Nutzung von Clearview aus datenschutzrechtlichen Gründen hier ja, wahrscheinlich keine große Rolle spielen, ist natürlich der Situation geschuldet, dass das im Krieg stattfindet. Und naja, da hat man wahrscheinlich erstmal andere moralische Bedenken oder andere moralische Prioritäten.
Allerdings gibt es wohl auch sozusagen eine Anwendung, wo man durchaus drüber diskutieren kann, weil zum Teil kommt das System wohl jetzt auch an irgendwie Grenzübergängen zum Einsatz, um zu versuchen, zum Beispiel zu identifizieren, ob sich denn da zum Beispiel russische Spione einschleusen wollen. Bei lebenden Personen, die sich nur an einem Grenzübergang befinden, ist das sicherlich sozusagen noch mehr diskutabel, ob denn dort eine derartige Datenverarbeitung zulässig ist.
Apropos Datenverarbeitung, die nicht zulässig ist. In unserer nächsten Meldung geht es um Lawful Interception, also Schnittstellen, mit denen Strafverfolger bei entsprechenden Diensten wie zum Beispiel Facebook, Apple oder sowas sind hier konkret betroffen, diese Meldung Notfallanfragen stellen können und können dann zu bestimmten Nutzern, also zum Beispiel zu einer E-Mail-Adresse oder so etwas, die entsprechende Nutzerdaten erhalten, sei es Name, Adresse, Telefonnummer, IP-Adresse und so weiter und so fort. Diese Schnittstellen sind einigermaßen automatisiert, eben weil es halt um solche Notfälle gehen soll, dass dann halt der entsprechende Polizeibeamte an seinem Arbeitsplatz einfach eine entsprechende Anfrage quasi von einer Software aus oder wahrscheinlich eine Webseite wie eingeben kann und kriegt dann sofort das Ergebnis zurück. Und natürlich, wenn das der Polizist kann, dann ist es im Zweifelsfall nur erforderlich, dass das Passwort vom Polizisten in die falschen Hände gerät und dann kann das auch derjenige Angreifer. Und das ist hier wohl in dem Fall passiert. Und tatsächlich, während ich jetzt diese Meldung nochmal querlese, sehe ich auch, dass das auch zu dieser Hackergruppe Lapsus Dollar zugeschrieben wird. Das räumt jetzt auch gerade allen Zweifel aus, dass die an monetärem Nutzen interessiert sind und damit wahrscheinlich eher das unter kriminelle Aktivitäten fallen als unter aktivistische Aktivitäten. Denn die haben in dem Fall hier diese Möglichkeit angeboten, dass man quasi eine Abfrage kaufen kann bei denen, die halt eigentlich nur einen Strafverfolger machen darf, und verlangten jeweils rund 150 bis 250 US-Dollar dafür, so eine Abfrage zu tätigen.
aus Sicht des Telekommunikationsanbieters ist es zumindest nach deutschem Recht sogar so, dass das quasi so stattfinden muss. Also die Lawful Interception Schnittstelle muss so sein, dass der Telekommunikationsanbieter nicht sehen kann, ob die gerade genutzt wird und für welche Anschlüsse die gerade genutzt wird.
Na, ich glaube, ab einer bestimmten Größe, ne? Weil ich glaube, bei E-Mail-Anbietern hatte ich das mal gesehen, dass das, ich glaube, ab 50.000 Konten vorgehalten werden muss, so eine Schnittstelle, weil ich glaube, dann irgendwann war das auch so, dass bei Posteo dann erforderlich wurde, dass die sowas bauen.
Ja, also es gibt da Grenzen, genau, wo man das dann vorhalten muss. Ich hatte jetzt erstmal eher sowas wie Telefonüberwachung im Hinterkopf, aber ja. Okay.
Also hier bei dieser konkreten Meldung ging das halt eher um Facebook und Apple, weil das die konkreten Dienste waren, die halt da deren Schnittstellen quasi angezapft wurden.
Okay.
Weil das wahrscheinlich halt, ja, je nachdem, welcher konkrete Polizist da gehackt wurde. Und bei Apple war es wohl so, dass bei 93% der entsprechenden Notfallanfragen auch tatsächlich was herausgegeben wurde. Das heißt, womöglicherweise gab es dann irgendeine Form einer Prüfung. Allerdings geht jetzt hier daraus nicht hervor, aus den Stellungnahmen, die Apple halt veröffentlicht hat, warum diese 7%, die dann halt nicht beantwortet wurden, warum die nicht beantwortet wurden. Also ob da tatsächlich mir festgestellt wurde, dass das irgendwie illegitim war oder wie das irgendwie passieren würde. Zumindest die Abfragen, die hier bei Apple gemacht wurden, sind sogar relativ umfangreich. Das kann neben Basisinformationen in bestimmten Fällen auch sensible iCloud-Daten wie iPhone-Backups, Fotos und Kontakte umfassen, wie der Konzern erklärt. Über die iPhone-Backups können Strafverfolger oder theoretisch halt auch Hacker zudem Zugriff auf die iMessage-Kommunikation von Nutzern erhalten. Also ich gehe mal davon aus, dass das dann heißt Chatlogs, ja. Was natürlich in den intimsten Bereich der Lebensführung eingreift im Zweifelsfall.
Ja, auf alle Fälle.
Es passt auch dazu, ja, was wir als Club auch schon im Prinzip seit 30 Jahren sagen. Es erinnert so ein bisschen an diese Debatte, die es damals gab, schon in den 90ern wegen Key Escrow. Also, dass man sagt, Verschlüsselung, ja, okay, aber dann soll die Regierung bitteschön einen Hauptschlüssel haben, um im Zweifelsfall reingucken zu können wegen Strafverfolgung und die schlimmen Terroristen und Kinderschänder und was nicht alles. Und das Problem mit so einem zentralen Schlüssel ist natürlich genau dasselbe Problem wie hier mit so einer Lawful Interception Schnittstelle. Sobald du so einen zentralen Zugriff hast, kann der Schlüssel dafür auch wegkommen. Dann hast du halt gleich alles mit einmal verloren, wie das ja hier offenbar der Fall zu sein scheint.
So scheint es. Und jetzt kann ich offensichtlich froh sein, dass wir gerade hier nicht mit einer Videokonferenzsoftware verbunden sind, weil offensichtlich belauscht die uns.
Ja gut, ich meine, wir sind über Studio Link verbunden. Auch das hat hier so einen Software-Mute-Button. Also ich habe hier in dem entsprechenden UI von dem Programm habe ich hier einen Mute-Knopf, den ich jetzt hier drücken könnte, was ich jetzt natürlich jetzt nicht tun werde. Und dann würde halt mein Signal hier abgeschnitten sein. Und solche Knöpfe gibt es ja im Prinzip in jeder Videokonferenzsoftware, sei es jetzt Zoom oder Teams oder Jitsi oder was auch immer. Was in dem verlinkten Artikel bei der University of Wisconsin-Madison herausgefunden wurde, ist, dass die entsprechenden Programme auch, wenn man so einen stummen Schaltungsknopf gedrückt hat, weiterhin das Mikrofon ablauschen. Das hat erstmal nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass die grundsätzlich böse sind. Das ist natürlich das Problem. Es könnte sein, dass das dann auch ausgeleitet wird, auch wenn man es gar nicht will, dadurch auch private Informationen dann in die Hände des Videokonferenzbetreibers gelangen, auch wenn ich gerade den Mute-Knopf gedrückt habe und das eigentlich nicht haben will. Aber es gibt durchaus technische Begründungen dafür, warum das in der Software so gemacht wird. Man sieht das zum Beispiel in den allermeisten derartigen Softwares, wenn man das Mute drinne hat und fängt an, ins Mikrofon reinzureden, dann kommt damit unter so eine Hinweismeldung, übrigens, du redest gerade, aber du bist immer noch auf Mute. Willst du dich nicht vielleicht unmuten? Ne? Und das wird natürlich dadurch gelöst, dass das Programm die ganze Zeit mitlauscht, nur das dann halt nicht in die Konferenz reinsendet. Oder ein anderes Problem, was damit umgangen wird, ist, dass bestimmte Mikrofone, also gerade so in Headsets und sowas, die brauchen tatsächlich eine halbe Sekunde bis Sekunde, bis sie dann aufnahmebereit sind, wenn sie durch das Unmute durchgehen. Und indem man das Mikrofon nicht tatsächlich mutet, sondern nur dieses quasi Wegsenden unterbindet, umgeht man dieses Problem. Also es gibt tatsächlich die technische Begründung dafür, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, der man sich klar sein sollte. Und ich habe auch hier reingeschrieben, deswegen lieben wir Hardware-Schalter. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt hier muten wollte, hätte ich dieses Problem nicht. Ich würde dann auf meinem Mischpult einfach den Regler runterziehen und dann kommt schon im PC physikalisch kein Signal mehr an. Und damit kann da auch nichts abgegriffen werden. Genau das gleiche Konzept ist es ja auch, wenn man eine Kamera hat und dann kann man halt sagen im Programm, ja, ich will jetzt das Bild nicht senden, dann könnte das Ding aber trotzdem weiterfilmen. Wenn ich aber irgendwie so eine physikalische Schiebeblende davor habe, die ich dann irgendwie rüberschieben oder zuklappen kann, dann bringt es dem Computer nichts, wenn er weiter die Kamera abgreift, aber trotzdem nur ein schwarzes Bild rauskommt. Also Hardware-Schalter und Blenden auf jeden Fall eine sinnvolle Investition, wenn man die Möglichkeit hat.
Da kann ich jetzt scherzhaft hier noch was einwerfen. Mir ist mindestens ein Programm bekannt, was Handykameras extra nutzt, wenn sie verdeckt sind. Da wird zumindest versucht sozusagen, den Sensor in der Handykamera zu benutzen, um kosmische Strahlung zu detektieren. Und da will man natürlich nicht, dass da die Kamera die ganze Zeit von so Photonen beworfen wird, sondern man will ja sozusagen nur die kosmischen Teilchen sehen, die da, wenn die da mal in den Sensor einschlagen. Und da ist extra die Vorgabe des Programms, dass man die Kamera doch bitte bedecken möge, wenn man das Programm laufen lässt.
Sehr gut. Ja, es ist schon auf einer positiven Art und Weise absolut erstaunlich, was möglich ist dadurch, dass wir alle mit im Prinzip einem Supercomputer rumlaufen, nach Maßstäben von 1990. Ja. Und haben den einfach in unserer Tasche. Der hat irgendwie alle möglichen Sensoren, die man für coole Zwecke nutzen kann. Man muss natürlich vorsichtig sein, halt, dass das nicht missbraucht wird.
Genau, ich tue den Link auch noch in die Shownotes, wobei sich das Projekt, glaube ich, noch in der Entwicklungsphase befindet. Aber theoretisch könnt ihr zumindest mit der Beta-Version trotzdem rumspielen.
Sehr gut. Apropos Hacking, dazu passt hier ein Fundstück, das kleinstmögliche HDMI-Display, was hier jemand gebaut hat.
Okay.
Da bräuchten wir jetzt natürlich wahrscheinlich Honky, um das nochmal von zu besprechen. Aber vielleicht ist das ja für ihn mal wieder die Motivation, mal wieder zurückzukommen. hoffentlich die Zeit zu finden, mit uns mal wieder aufzuzeichnen. Auch wenn man sich jetzt mit den technischen Details da vielleicht nicht so auskennt, kann man sich ja mal die Bilderstrecke angucken, die hier zu sehen ist, wie im Prinzip der entsprechende Hacker, der das hier gemacht hat, einfach ein HDMI-Kabel an einer Seite aufgeschnitten hat, also quasi den Stecker an einer Seite abgeschnitten hat, sich die ganzen Fasern halt abgegriffen hat und dann die an eine sehr kleine Platine mit einem sehr kleinen Display ran verbunden hat und sich da was programmiert hat, dass dort ein gültiger HDMI-Datenstrom reingeschickt werden kann und das dann auf diesem winzig kleinen Display zur Anzeige kommen kann und er dann zumindest da eine Art Mauscursor haben kann und eine Uhrzeit.
Dieses Bild, wo hier da so extra hier händisch dieser Widerstand eingefügt wurde und so, das erinnert mich auch ein bisschen daran, dass es ja letztes Jahr, glaube ich, den Fall gab, wo jemand eine Demo gebaut hatte, die quasi nur auf dem Diskettenlaufwerk eines C64 oder so.
Ich glaube, es war ein C64, aber ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Müsste ich raussuchen.
Genau. Da war das auch irgendwie so, dass man da das Kabel sozusagen aufteilen musste und an der richtigen Stelle da noch einen Widerstand dazwischen tun musste. Und dann konnte es losgehen mit dem Programm, was direkt aus dem Diskettenlaufwerk kam.
Ja, die nächste Ankündigung hier auf der Liste ist der Prototype Fund Hardware. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann erwähnt, als es mit dem Prototype Fund angefangen hatte. Das ist ja ein öffentlich geförderter Fonds von der Open Knowledge Foundation Deutschland, auch mit Förderung des Bildungs- und Forschungsministeriums. Da werden quasi Startfinanzierungen gegeben für Projekte, die sich mit Open Source befassen. Beziehungsweise das ist halt der originale Prototype Fund. Bei diesem Prototype Fund Hardware geht es jetzt halt quasi um dasselbe, aber für Open Hardware. Also wenn man ein entsprechendes Projekt für Open Hardware haben möchte, mit Größenordnung vom Konzept bis zum Prototyp in 6 Monaten und die Ergebnisse dann auch in einer Open Source Lizenz zugänglich machen möchte, kann man dort Förderung abgreifen. Dort startet die Bewerbungsphase tatsächlich gestern, relativ zur Aufzeichnung, also am Freitag, den 15. April. Ich sehe jetzt spontan nicht, wie lange die Bewerbungsphase läuft, aber ich gehe mal davon aus, zum Zeitpunkt unserer Veröffentlichung des Podcasts wird es noch hinreichend lang sein, dass man noch die Chance hat, dort was einzureichen, falls man das noch nicht mitbekommen hatte. Ja, denkt euch Open Hardware Projekte aus und beziehungsweise wenn ihr dafür Ideen habt und glaubt, ihr seid qualifiziert, dann bewerbt euch gerne dort. Vielleicht, wenn das was wird, sagt uns gerne Bescheid an pentaradio@c3d2.de, sobald ihr was vorzuzeigen habt, und dann können wir vielleicht auch mal darüber reden. Das wäre auch mal wieder schön, es wurde kritisiert, dass wir hier zu wenig technische Sachen machen. Wir haben in letzter Zeit sehr viele politische und gesellschaftliche Themen verhandelt und nicht so sehr diese Deep Dive in technische Themen gemacht, den wir durchaus hier auch machen. Also wenn ihr daran was ändern wollt, vielleicht auch andere technische Themen habt, die interessant sind, dann immer gerne her damit an, wie gesagt, pentaradio@c3d2.de. Dann gucken wir gerne mal, wann wir mit euch eine Aufzeichnung organisieren, sofern das ein technisch interessantes Thema ist oder auch etwas anderes, was für den C3D2 interessant ist. Der letzte Punkt hier auf der Liste, auch eine Ankündigung, wo wir von euch gerne eine E-Mail haben möchten, ist im Prinzip der Grund, dass Mol heute nicht da ist. Der ist zurzeit engagiert in einem Flüchtlingslager für aus der Ukraine geflüchtete Menschen Und in diesem Zusammenhang bittet er darum, dass sich Leute mit Sprachkenntnissen in Ukrainisch und Russisch melden, die gerne bereit wären, dort als Übersetzer auszuhelfen. Und wenn ihr, wenn dieses Profil auf euch zutrifft und ihr da Interesse habt, daran da zu helfen, in diesem Kontext, bitte meldet euch auch bei uns per E-Mail an pentaradio@c3d2.de. Auf dem Verteiler liest dann auch Mohl mit und wird sich dann bei euch melden.
Genau, damit haben wir die News geschafft und würden erstmal eine kleine Musik machen.
Wir haben hier einen Musikvorschlag bekommen, eine ukrainische Metalcore-Band, To Leave a Trace, mit dem Titel The Endless Song of One Day. Und danach geht's dann mit unseren Themen weiter.
Yeah.
Hier ist immer noch das Penta-Radio. Wir haben diesmal zwei Themenblöcke. Der erste ist wahrscheinlich etwas kürzer, aber so ein bisschen aus aktuellem Anlass, denn ich hatte beim Bearbeiten von Presseanfragen gesehen, dass es jetzt ein Interesse gab an VPNs in den letzten paar Wochen. Und ich glaube, das ist so aus dem Kontext, dass halt in Russland immer mehr Dienste gesperrt werden und dann da quasi zum Beispiel als Instagram gesperrt wurde, einen Tag vorher alle möglichen Instagrammer ihren Followern gesagt haben, holt euch ein VPN, dann könnt ihr weiter den Dienst verwenden oder alternativ auch irgendwie folgt mir stattdessen auf diesem Telegram-Kanal hier. Ich glaube, dadurch ist das dieser Begriff VPN auch so ein bisschen in der Wahrnehmung der deutschen Medien angekommen und vielleicht auch der entsprechenden Zuschauer. Und das hat sich, wie gesagt, dann bei mir in Presseanfragen niedergeschlagen. Ich denke, das würde vielleicht mal eine gute Gelegenheit geben, mal kurz zu erklären, was es ist und so ein bisschen eine Praxisberatung zu geben.
Wobei man ja eigentlich erwartet hätte, dass das alle mit dem Homeoffice und so schon mal in Berührung gekommen wären mit VPNs.
Die Frage ist ja dann, ob das so wahrgenommen wird oder ob das nur so quasi ist, das hier ist diese Software, wo mein Arbeitgeber gesagt hat, hier muss ich auf den Knopf klicken.
Ja gut, okay.
Damit ich ins Intranet komme, ne? Ob das dann so als das genau das wahrgenommen wird. Aber genau das ist ja ein VPN, ein virtuelles privates Netzwerk, wie diese Abkürzung heißt. Einfach gesagt, eine direkte Datenverbindung zwischen mindestens zwei weit auseinanderliegenden Endpunkten, die mittels Verschlüsselung gegen äußeren Einblick und Manipulation geschützt ist. Anstatt, dass ich halt meinen Datenverkehr direkt durch das offene Internet schicke, wo er halt von anderen eingesehen und auch manipuliert werden könnte, habe ich nochmal quasi eine Extraschicht drumherum. Ich hatte auch in einer Anfrage, die ich beantwortet hatte, das verglichen mit einer russischen Pipeline, mit einer Gaspipeline, weil das natürlich das passende Bild ist in diesem Moment. Da hat man das ja quasi auch an, dass halt das Öl oder Gas oder was auch immer von dem einen Endpunkt der Pipeline zu dem anderen fließt oder möglicherweise auch zu mehreren Endpunkten, wenn das dann sich abzweigt irgendwo. Auf dem Weg kann man mit diesem Gas und Öl normalerweise nicht interagieren. Also ja, man kann natürlich versuchen, das da anzubohren, genauso wie man auch bei dem VPN versuchen kann, die Verschlüsselung von außen aufzubrechen. Aber so normalerweise ist erstmal keine direkte Interaktion damit möglich, nur an den dafür vorgesehenen Endpunkten.
Also das war jetzt sozusagen die alte Gaspipeline durch die Ukraine und durch Weißrussland. Das ist sozusagen die unverschlüsselte, die normale Internetverbindung. Ja, dort kann jemand reingucken, kann ein bisschen Gas rausnehmen oder so.
Ja, genau. Oder mit der schwachen Verschlüsselung.
Genau, und Deutschland hat jetzt versucht, sozusagen VPN mit Russland zu bauen. Das ist sozusagen Nord Stream 1 und 2, ja.
Genau, das wäre dann die Parallele dazu, ne? Und das ist ja auch der Anwendungsfall, den du schon angesprochen hattest, quasi innerhalb einer Firma habe ich die ganzen Mitarbeiter, die aus dem Homeoffice sich einwählen, die kommen dann durch so ein VPN rein. Und dadurch sind sie halt in diesem internen Netz drin, was halt quasi innerhalb der Firma nur zugänglich ist. Dieses interne Netzwerk erhält dann so einen weiteren Tentakel, der sich herausstreckt, ja, wie eine Pipeline und dann halt zu dem Rechnern des Mitarbeiters in seinem Homeoffice geht. Und dann kann halt dieser eine konkrete Rechner auf das Intranet zugreifen, aber zum Beispiel schon der Rechner vom Sohnemann im nächsten Zimmer halt nicht mehr, weil der halt nicht am Endpunkt der Pipeline sitzt, sondern irgendwie nur daneben.
Wobei, das gibt es wohl auch sozusagen noch mehr in Real Life, so bei so Flughäfen. Da kennt ihr das ja wahrscheinlich, dass es da so internationale Zonen gibt, wo es dann sozusagen das Duty-Free-Shopping gibt und so.
Hinter der Passkontrolle.
In der Regel, genau, ist das hinter der Passkontrolle, dieser internationale Bereich halt. Und da gibt es natürlich auch sozusagen Fälle, dass man sozusagen an dem einen Flughafen ankommt und aber an einem anderen weiterfliegt oder so. Und da ist dann sozusagen immer die Frage, wie das lokal ausgestaltet ist. Also skurriles Beispiel zum Beispiel, der Flughafen Los Angeles hat irgendwie keine internationale Zone. Da gibt es einen eigentlich innerfranzösischen Flug, nämlich von Paris nach Tahiti, der aber in L.A. zwischenlandet. Und da braucht man trotzdem ein US-Visum, falls man, also Deutschland natürlich nicht, weil die dürfen ja in die USA visafrei einreisen, aber andere brauchen da eins. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass Städte oder Flughäfen das auch zum Beispiel ausweiten können, indem sie zwischen zwei Flughäfen in einer Stadt einen Bus anbieten, der dann sozusagen auch in diesem internationalen Ding klassifiziert ist. Und dann kann man da sozusagen trotzdem da zum Beispiel von einem Flug zum anderen wechseln. Das ist dann auch so eine Art Real-Life-VPN.
Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich der Analogie so hundertprozentig folgen mag, aber ich lasse es mal so stehen.
Keine Ahnung. Es war eine spontane Eingebung.
Auf jeden Fall eine interessante Anekdote. Faszinierend. Ich bin immer wieder von der Komplexität der realen Welt erstaunt. Oder zumindest, wie komplex wir sie uns selber machen. Aber gut. Ja, also das war ein Anwendungsfall halt, dass man damit so eine Isolation eines privaten Netzwerkes halt schafft innerhalb einer Firma. Oder auch zum Beispiel, wie, wenn man Systemadministrator ist in einer Firma, die über mehrere Rechenzentren verteilt Computer stehen hat, dass man dann halt dadurch diese verschiedenen Rechenzentren direkt miteinander verknüpfen kann und dann halt da einen gesicherten Datenaustausch machen kann, ohne dass das große weite Internet da irgendwie reinlesen kann. Für Privatanwender gibt es ja auch diverse VPN-Anbieter, die so ja auf dem freien Markt angeboten werden. Also wenn man so in den letzten ungefähr 5 Jahren auch nur ein YouTube-Video gesehen hat, dann wird man wahrscheinlich irgendwo eine Werbung für VPN-Anbieter gesehen haben.
Könnte passiert sein.
Also wenn es nicht gerade HelloFresh oder dieser Matratzenhersteller ist, dann ist es VPN. Es ist absolut erstaunlich, wie das irgendwie so eine Nische ist, die irgendwie von nur 10 Firmen oder so besetzt wird, diese ganze Direktsponsoring-Werbung in YouTube-Videos. Aber gut, das ist eine andere Sache.
Was ich an der Stelle auch sehr schwach finde, ist, selbst wenn sie keine personalisierte Werbung machen, könnte ihnen ja auffallen, sozusagen, wenn sie einem das dritte Video in Folge die gleiche Werbung zeigen. Also ob das wirklich zielführend ist, das möchte ich mal in Frage stellen. An die YouTube-Werbefraktionen, die uns hier sicherlich intensiv hört. Also ich fühle mich da eher gelangweilt, wenn das dann so passiert.
Ja gut, vielleicht haben die Leute ja mehr Einblick in die Analytik, als wir das jetzt haben. Ich meine, bei diesen Angeboten ist es ja dann noch immer so, dass dann gesagt wird, Use Code, bla bla bla, was dann für den entsprechenden Videokanal personalisiert ist. Also können die wahrscheinlich auch relativ gut sehen, wie viel Verkäufe die Zitatur tatsächlich generieren. Natürlich, wenn hier jemand zuhört, der in diesem Business ist und dafür vielleicht mal Einblicke geben kann, freuen wir uns sehr auf Hinweise. Pentaradio@c3d2.de.
Also das ist ja sozusagen, wenn die YouTube-Videos das direkt anbinden. Aber mir fällt da jetzt auch zum Beispiel diese YouTube-Werbung ein. Aktuell zum Beispiel die von eBay, wo ich ständig dieses Auto sehe, was irgendwie die Schramme hat und dann dank eBay gerettet werden kann.
Und du meinst nicht, dass das bei dir, also guck mal, das hat jetzt so einen nachwirkenden Effekt bei dir, dass du das jetzt 20 Mal gesehen hast, dass du das jetzt hier in dieser Radiosendung erwähnt hast. Das ist doch Marketing-Erfolg, ne?
Ja, ich geb's zu, es funktioniert alles. Ja, alles klar, Entschuldigung.
Ich glaube, wir sollten jetzt nicht in die Effektivität von Marketing abschweifen, das wäre nochmal eine ganz eigene Sendung.
Ja, da kann sich auch gerne jemand melden und wir können darüber reden.
Genau, also was da ja immer erzählt wird, wenn man sich solche Werbung anguckt, ist ja irgendwie, ohne VPN sind ja deine privaten Daten im Internet komplett ungeschützt und können von jedem irgendwie ausspioniert werden. Das ist ja erstmal so ein Claim, der stimmt nicht, beziehungsweise nicht so ohne weiteres. Vielleicht vor 10 Jahren wäre ich da noch mitgegangen, aber spätestens seit Snowden hat es ja durchaus einen Push gegeben, dass alle möglichen Webseiten jetzt Verschlüsselungen haben und dass auch die Browser ja dementsprechend ausgerichtet wurden, dass jetzt im Prinzip alle Webseiten, die nicht eine Transportverschlüsselung haben, einfach als unsicher gebrandmarkt sind. Dadurch hat jetzt auch im Prinzip jede Webseite, die irgendwie Relevanz hat, eine Verschlüsselung. Vielleicht irgendwie von einigen kleinen Restaurants oder Vereinen irgendwie abgesehen, die noch Nachzügler sind. Zumindest dieser Use Case, dass der eigene Internetanbieter irgendwie ausspioniert, was auf diesen Seiten konkret passiert ist, ein bisschen abgewehrt. Die einzige Lücke tatsächlich ist ja noch die Frage DNS, dass der Internetanbieter halt sehen kann, welche Domains frage ich an, kann dann auch eventuell dort eine DNS-Sperre umsetzen, um irgendwelche staatlichen Zensuranforderungen oder sowas zu Genüge zu tun. Und natürlich kann der Anbieter halt auch sehen, zu welchen IP-Adressen ich mich prinzipiell hinverbinde. Also er kann halt zum Beispiel sowas sehen wie, ich rufe halt jetzt irgendwie Instagram auf oder ich rufe Wikipedia auf oder was auch immer. Das ist das Level von Informationen, was der Internetanbieter heutzutage noch ohne weiteres extrahieren kann. Dagegen schützt ein VPN tatsächlich. Mit der Fußnote, dass man natürlich dann dem VPN-Anbieter genauso vertrauen muss, weil dann sieht der wieder alles.
Genau, und wenn ich hier schon mal im Name-Dropping-Business war, dann würde ich sagen, dass es insbesondere durch Let's Encrypt besser geworden ist, was eben diese Zertifikate in vielen Fällen kostenfrei zur Verfügung stellt.
Ja, also Let's Encrypt hat den großen Nutzen gehabt, dass es halt wirklich einfach keine Ausrede mehr gibt, kein Zertifikat und keine Verschlüsselung an der Webseite dran zu haben, die man betreibt selber. Also dieser Use Case, dass die eigenen Daten nicht so sehr wegkommen, der ist, ja, man kann das irgendwie machen. Es ist nicht so stark, wie was in der Werbung gesagt wird von den VPN-Anbietern. Das sollte, glaube ich, auch nicht überraschen. wofür VPNs tatsächlich relativ viel zum Einsatz kommen bei Privatanwendern, ist halt dieser Use Case Umgehung von Zensur, wie am Anfang gesprochen, halt die Russen zum Beispiel, die jetzt auf Instagram zugreifen wollen, die müssen halt durch ein VPN durchgehen, damit halt die staatlich verordnete Sperre von Instagram keine Wirkung hat. Und das geht dann natürlich auch nur so lange, wie der VPN-Anbieter nicht gesperrt ist.
Ehrlich gesagt bin ich mir dann nicht sicher, ob das tatsächlich gerade notwendig ist, aber habe ich jetzt tatsächlich mit Russen auch nicht gesprochen. Ich würde aber sagen, dass überraschend viele vermeintlich gesperrte Dienste immer noch benutzen. Also von daher scheint sich das Wissen da gut und schnell verbreitet zu haben, beziehungsweise ich weiß auch nicht, inwieweit die Anbieter, insbesondere für die Apps, auch direkt selber Gegenmaßnahmen ergriffen haben, dass die Sperrung da vollständig funktioniert.
Da ist halt die Frage, wie weit das auch bei denen das entsprechende institutionelle Wissen vorhanden ist oder die Erfahrung damit, mit sowas umzugehen. Also ich würde mal unterstellen, Telegram wird wahrscheinlich noch am längsten erreichbar bleiben in Russland, weil die meiste Erfahrung mit Umgehen von Sperren und sowas haben.
Naja, beziehungsweise Telegram sollte ja in Russland auch schon gesperrt werden vor Jahren.
Ja, ne?
Inzwischen gibt es aber auch Telegram-Kanäle des russischen Verteidigungsministeriums oder so. Also anscheinend haben die da, also Telegram ist ja offiziell gerade, glaube ich, nicht gesperrt. Ich glaube, das haben sie ein bisschen aufgegeben.
Genau, wenn es nicht unbedingt um die Umgehung von Zensur geht, und das ist ja auch mitunter in Deutschland ein Thema, also es gibt ja auch hier Seiten, die schon weggesperrt wurden auf verschiedenen Ebenen, meistens auf der DNS-Ebene, wie gesagt, sodass man da sich einfach mit einem alternativen DNS-Server bedienen kann, aber wenn es jetzt tatsächlich sein sollte, dass irgendwelche Seiten aus Deutschland nicht erreichbar wären, dann könnte man halt versuchen, einen VPN-Anbieter zu wählen, mit dem man seinen Internetverkehr durch ein anderes Land durchleitet und dann halt ausnutzen kann, dass es vielleicht dann in Japan oder in den USA noch die entsprechende Seite erreichbar ist. Mir ist da jetzt kein konkreter Fall bekannt. Trotzdem erfreuen sich diese VPN-Dienste auch bei Privatanwendern hierzulande großer Beliebtheit, weil man damit nicht nur Zensur umgehen kann, sondern auch Geoblocking. Das ist ja dann genau dieser Use Case, wie gerade beschrieben. Man kann sich dann quasi verbinden und wählt dann aus, wo man dann rauskommen möchte, also wo dann der eigene Datenstrom wieder ins große, weite Internet weitergeleitet wird. Und wenn dann dieser Ausleitungspunkt zum Beispiel in den USA ist, dann kann man dann zum Beispiel auf diese Weise Streaming-Services nutzen, die es nur in den USA gibt. Oder vielleicht lässt man sich in die UK weiterleiten, nach Großbritannien, wenn man den BBC-Player verwenden möchte. Oder nach Japan, um die neuesten Animes zu sehen oder sowas.
Das hat ja tatsächlich unterschiedliche Gründe, je nachdem, also sozusagen, ob jetzt gerade das deutsche Fernsehen die Sportrechte fürs Ausland nicht gekauft hat oder ob Netflix der Meinung ist, dass es halt ein unterschiedliches Programm in Deutschland und in den USA anbietet oder...
Was ja nicht unbedingt auch nur die Meinung von Netflix ist, sondern das hängt ja auch damit zusammen, für welche Regionen sie entsprechende Inhalte lizenziert haben. Also zum Beispiel...
Ja, das ist richtig, aber also was mir zum Beispiel nicht ganz klar ist, ist, wenn es zum Beispiel eine bestimmte Serie auf Deutsch und Englisch gibt, warum es dann sozusagen jeweils in dem Land nur die jeweilige Sprachversion gibt, wobei ja jetzt schon, sagen wir mal, allen bewusst sein sollte, dass es inzwischen in allen Ländern Sprecher unterschiedlicher Sprachen gibt, sodass es... sozusagen durchaus den Anwendungsfall geben sollte, dass jemand halt Inhalte in einer anderen Sprache konsumieren will.
Na, ich glaube, Netflix hat aber eigentlich schon immer relativ gute Coverage, was auch fremdsprachige, also zumindest die Originalfassung angeht. Ich glaube, wenn ich solche Fälle sehen würde, zumindest bei Streamingdiensten wäre das, glaube ich, dann auch eher die Frage, dass die dann halt die entsprechende Sprachfassung nur für ein bestimmtes Land lizenziert haben oder sowas. Aber ja, das ist so der, ich glaube tatsächlich, der meiste Use Case ist halt dieses Umgehung von Geoblocking. Dass das ganze andere mit beworben wird, ist natürlich dem geschuldet, oder das ist so ein bisschen meine Theorie, dass halt das Umgehen von Geoblocking natürlich eine rechtliche Grauzone ist. Das ist ja dann basierend auf Verträgen quasi, dass halt zum Beispiel Netflix die bestimmte Serie nur in den USA ausspielen darf oder nur in Deutschland oder nur in Simbabwe, keine Ahnung. Wenn ich da halt quasi meinen Herkunftsort fälsche, indem ich so ein VPN verwende, dann spielt ja damit Netflix dann das Ganze an mich aus, obwohl ich das eigentlich gar nicht sehen darf. Und das wäre ja dann im Zweifelsfall, könnte man das als Vertragsbruch von Netflix hinstellen. Und dementsprechend hätten die dann halt ein Interesse daran, sowas zu verhindern. Und man könnte dann ja dadurch auch einen Vorwurf konstruieren oder, ja, ich kann natürlich das juristisch nicht beurteilen, wie stichhaltig diese Argumentation wäre, dass ein VPN-Anbieter, der damit explizit wirbt, hier kannst du Geoblocking umgehen, halt quasi eine quasi kriminelle Aktivität darstellt.
Ich weiß nicht, da müssen wir wohl mal eine Kollaboration mit Abmahnanwälten machen. Das wäre wahrscheinlich auch möglicherweise erstmalig in unserer Geschichte, aber wäre durchaus genau. Mal eine spannende Frage. Vielleicht will die ja auch jemand theoretisch mit uns diskutieren.
Meine Theorie ist halt deswegen, dass halt dieser Werbewinkel aufgemacht wird mit irgendwie deine persönlichen Daten vor Schnüffelnasen schützen durch ein VPN, was halt auf ja ein bisschen tönernen Füßen steht, wie schon erklärt, dadurch, um diese ganze VPN-Sache zu legitimieren und als ein in Anführungszeichen normales Geschäftsmodell dastehen zu lassen.
Ich habe das aber auch öfter schon als direktes Werbeargument gehört, dass man damit halt sich in unterschiedliche Länder verbinden kann und dann unterschiedliche Programme sehen kann. Also von daher scheint da sozusagen die Furcht, deswegen abgemahnt zu werden, jetzt nicht so groß zu sein.
Vielleicht ist es auch einfach nur deswegen, dass man auch die anderen Kunden haben möchte, die das nutzen und normalen Browsen verwenden, damit der durchschnittliche Kunde nicht so viel Datenverkehr verursacht. Wir wissen ja, Videostreaming ist die wahrscheinlich datenintensivste Anwendung, die es im Internet zurzeit so gibt, zumindest in der großen Masse. Wenn die Kunden im Durchschnitt mehr Daten verbrauchen, dann heißt das auch, dass der durchschnittliche Preis pro Kunde steigt und damit das eigene VPN nicht so konkurrenzfähig ist. Das heißt, die VPN-Anbieter sind wahrscheinlich schon darauf aus, dass da am Ende irgendwelche Kunden dafür bezahlen, die das nur verwenden, um ihre E-Mails zu checken und derartige Sachen. Und vielleicht mal irgendwie eine ausländischsprachige Webseite aufzurufen, um da irgendwie einen Artikel zu lesen.
Ja, auf alle Fälle.
Ja, noch als letzten Anwendungsfall von Freifunk, von VPN hatte ich hier Freifunk geschrieben. Denn wie schon gerade erwähnt, da kommt man ja durchaus in Berührung mit dem Thema Abmahnanwälte. Und wenn man im Freifunkbereich unterwegs ist und sein WLAN anderen Leuten zur Verfügung stellt, dann hat man natürlich ein Problem, wenn die entsprechenden Leute dann zum Beispiel sich entscheiden, urheberrechtlich geschütztes Material herunterzuladen und das dann von einem Abmahnanwalt zurückverfolgt wird zur eigenen IP-Adresse, die dann halt zu dem Anschluss des Freifunkbetreibers gehört. Dann hat man eventuell eine Abmahnung im Briefkasten und das kann man so ein bisschen umgehen, indem man die mitsurfenden Nachbarn in dem Freifunk-WLAN durch den VPN durchschickt. So dass es dann halt dadurch verschleiert ist, über welchen Internetanschluss sie da jetzt tatsächlich gerade, was auch immer sie tun.
Das Problem war ja tatsächlich, dass es halt zu den einzelnen Privatleuten zurückverfolgt wurde und dass sie halt nicht akzeptiert hatten, dass das in dem Fall jetzt eine IP-Adresse ist, die für diesen Zeitraum halt Freifunk zuzuordnen ist. Beziehungsweise also, dass darauf halt nicht dieses sogenannte Provider-Privileg angewendet wurde.
Zumindest erspart man sich halt unschöne rechtliche Diskussionen damit. Ja. Wenn man jetzt irgendwie sich das angehört hat und gesagt hat, irgendwie einer oder mehrere von diesen Anwendungsfällen trifft auf mich zu, ich möchte mir jetzt einen VPN-Anbieter holen für meinen Streaming-Dienst oder irgendwelche Webseiten zu lesen, die ich aus irgendwelchen Gründen in Deutschland nicht sehen kann oder für meinen Freifunk-WLAN, dann ist ja noch die Frage, welche Anbieter vertrauenswürdig sind. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir grundsätzlich Namen nennen wollen. Ich weiß ja, welche VPNs wir auch im Hackerspace einsetzen. Grundsätzlich gilt aber auf jeden Fall diese Faustregel, was ich eben schon gesagt hatte, wenn man einen VPN-Anbieter verwendet, dann muss man dem vertrauen auf dieselbe Art und Weise, wie man ohne VPN dem eigenen Internetanbieter vertrauen muss. Also der kann dann halt sehen, mit welchen Seiten ich rede, was dann halt im Zweifelsfall ja nicht nur Netflix und so ist, sondern wenn ich den anhabe, dann geht im Zweifelsfall alles dadurch, das ist ja der Punkt. Und dann sieht er auch, wenn ich zu Wikipedia gehe oder irgendwie zur AIDS-Sprechstunde-Webseite oder solche Sachen. Das sind ja durchaus auch persönliche Informationen, die darin stecken könnten, welche Webseiten ich aufrufe. Das kann der VPN-Anbieter sehen. Das sollte man sich klar machen und sich fragen, ob man dem Anbieter dementsprechend viel vertrauen kann, um das tatsächlich zu machen. Was ich auf jeden Fall für dubios halten würde, sind kostenlose VPN-Angebote. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch in solchen Werbungen sowas beworben werden, aber wenn da irgendwie ein überraschend geringer Preis angeboten wird, dann wäre ich skeptisch.
Kostenlos habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen, aber die Preise sind immer sehr überschaubar.
Ja, also ich denke mal, eine normale Größenordnung ist so 5 bis 10 Euro im Monat. Das sind auch die Anbieter, die ich für vertrauenswürdig halten würde, die sich in diesem Bereich so bewegen. Wenn man da drunter liegt, deutlich darunter, sollte man sich schon mal fragen, ob man da gerade der Kunde oder das Produkt ist. Ob dann im Zweifelsfall die Kosten dadurch gedeckt werden, dass dann das eigene Kundenprofil oder die eigenen Browser-Verlaufsdaten, beziehungsweise nicht Browserverlauf, aber die Webseitenverläufe, die Webseiten, die man besucht hat, an andere gewinnbringend verkauft werden.
Genau, und wir können vielleicht noch sagen, dass durch den CCC Dresden auf alle Fälle keiner der Anbieter genutzt wird, die euch üblicherweise in der YouTube-Werbung begegnen.
Ja, wir haben, glaube ich, immer schwedische Anbieter. Ne? Also das vielleicht als Hinweis für eure Suche. Und ansonsten könnt ihr auch gerne mal im Hackerspace persönlich vorbeikommen und euch da beraten lassen. Ich stecke da auch selber nicht drin in der Auswahl unserer Anbieter, aber ich...
Um das noch direkter zu machen, die Person, die mit Flatter verbunden ist, war auch mit dem Anbieter verbunden, der zumindest weitläufig genutzt wurde.
Ah ja.
Wenn wir nicht direkt einen Namen nennen wollen.
Gut, was wir jetzt auf jeden Fall direkt nennen werden, ist eine weitere Musikpause.
Genau.
Ich weiß noch nicht, welchen Titel wir auswählen werden. Das wird sich erst im Schnitt ergeben. Und danach haben wir noch ein zweites Thema für euch.
Manche Leute benutzen ihren VPN auch, um, sagen wir mal, fragwürdigeren Anwendungen im Internet nachzugehen. Und dabei sollte man natürlich noch mehr auf den Anbieter achten. Aber wir wollen jetzt sozusagen weniger darüber sprechen, was wichtig ist, sozusagen seine Hacking-Tätigkeit zu verwischen, sondern eher darüber sprechen, was man sich sozusagen vielleicht für Fragen stellen sollte, bevor man seine Hacking-Aktivität aufnimmt.
Genau. Ist Hacking überhaupt ethisch vertretbar? Gerade im militärischen Kontext, den wir jetzt vor uns sich ausbreiten sehen.
Angefangen hat das Ganze eigentlich damit, dass der Krieg losging und Leute sich da engagieren wollten. Wie vorhin in den News schon erwähnt, sowohl für die eine als auch für die andere Seite kam das vor. Da wollen wir jetzt mal so ein bisschen drauf eingehen, was man sich dabei vielleicht durch den Kopf gehen lassen sollte.
Bereits sehr kurz nach Anfang des Krieges, am 25. Februar, also ich glaube 3 Tage nach der Invasion, nach dem Beginn der Invasion, kam die Meldung, dass die Ukraine eine Hackerbrigade aufstellen möchte, also um die Teilnahme von auch ausländischen Hacking-Spezialisten und Computerinteressierten gebeten hat, um sich entsprechende kriegerische Vorteile zu verschaffen durch Cyberangriffe im allgemeinsten Sinne. Das wurde damals auch besprochen, relativ zeitnah Anfang März in Logbuch Netzpolitik Folge 424. Da beziehe ich mich jetzt ein bisschen inhaltlich drauf. Wir gucken jetzt nochmal ein bisschen drauf mit etwas über einem Monat, fast 2 Monaten Abstand, um zu sehen, hat sich da irgendwas groß ergeben? Und mir ist so ein bisschen aufgefallen, als ich das jetzt vorbereitet habe, hier nochmal die Quellen gesichtet habe und so, dass eigentlich nach dieser ersten großen Ankündigung kaum irgendwie Substanzielles da rausgekommen ist aus der Sache. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass irgendwie tatsächliche Meldungen waren von wegen, hier war jetzt irgendwie ein Cyberangriff, den die Ukraine durchgeführt hat oder mit der Ukraine sympathisierende Hacker, der irgendwelche Strukturen in Russland empfindlich getroffen hätte. Wo ich ja schon denken würde, wenn es sowas geben würde, dann würde das natürlich von der ukrainischen Propaganda ausgeschlachtet werden. Da ist mir jetzt aber nichts im Gedächtnis geblieben. Wie gesagt, wenn ich da etwas nicht gesehen habe, natürlich gerne Hinweis an pentaradio@c3d2.de.
Wobei das sicherlich auch drauf ankäme, was das wäre, in sozusagen wie zeitnah und in welcher Form man das veröffentlichen würde.
Das stimmt natürlich, ja. Es ist immer eine strategische Frage, ja.
Und ja, das Einzige, was wir jetzt im Wesentlichen wissen, ist, dass es offensichtlich eine Telegram-Gruppe mit ungefähr 300.000 Mitgliedern gibt.
Was natürlich auch nicht heißt, dass 300.000 Hacker da drin sind, sondern da sind halt im Zweifelsfall auch irgendwie die Journalisten drin, die da irgendwie gucken, was da so passiert und dann darüber ihre Artikel schreiben. Also genauso wie auch in einer Querdenkengruppe mit 100.000 Leuten nicht 100.000 Querdenker drin sind. Das natürlich als Fußnote an der Stelle.
Genau, das sollte man da immer beachten, wenn so Dinge, sag ich mal, öffentlich sind und niederschwellig zugänglich, wird sich da im Zweifelsfall jeder drin rumtreiben, der bei 3 nicht auf dem Baum ist, und wahrscheinlich haben die Gruppe auch irgendwie 10 Leute oder 10.000 Leute abonniert, die am ersten Tag davon gehört haben und jetzt vergessen haben, dass sie da noch drin sind und ja, alles Weitere, was man sich noch so vorstellen kann.
Natürlich so die ersten Sachen, die dann immer passieren, sind die Sachen, die relativ niedrigschwellig sind. Das war dann so, ja, die eine Runde von Sachen, die tatsächlich dann passiert sind. Sowas wie kremlin.ru ist jetzt nicht mehr erreichbar, also die offizielle Webseite des Kreml, weil dann da jemand einen DDoS-Angriff dagegen gefahren hat. Das lief dann auch teilweise unter dem Label von Anonymous. Das ist ja so ein Label, was sich jeder greifen kann, der halt sich als Anonymous bezeichnen möchte und die dann halt hier sagen, wir sind irgendwie hier die Legion, die für was auch immer Werte, die gerade den Tag en vogue sind, halt irgendwie kämpfen. Und in dem Fall war es dann halt irgendwie, wir kämpfen heute gegen Russland, also nehmen wir jetzt irgendwie die Webseite vom Kreml runter oder von irgendwelchen russischen Nachrichtenseiten oder sowas. Und dann sind die halt mal irgendwie für ein paar Stunden weg, wenn dann so ein DDoS-Angriff passiert, dann ist der Angriff auch wieder vorbei und die Webseite ist wieder verfügbar. Das ist natürlich alles schnell und einfach möglich, da diese Ziele jetzt nicht besonders gesichert sind. Also halt irgendwie, ja, wenn die Kreml-Webseite runterfällt, das ist ja nicht der Kanal, über den Wladimir Putin mit seinen Generälen kommuniziert. Dafür haben die natürlich ganz andere Infrastrukturen. Das ist halt nur irgendwie, wo die ihre Pressemitteilungen irgendwie veröffentlichen. Und wenn die Pressemitteilungen mal eine Stunde nicht erreichbar sind, ja, whatever. Deswegen ist das halt auch relativ einfach möglich, sowas anzugreifen und da einen Effekt zu erzielen. Hat auch nicht wirklich einen militärischen Effekt, sondern kann man letztendlich eher als so eine Art Sitzblockade sehen.
Ja, jetzt übertreib's mal nicht. Also angeblich gibt's ja schon russische Generäle, die sich gezwungen sahen, mit ukrainischen Mobiltelefonen zu kommunizieren und die das dann auch mit dem höchstmöglichen Preis bezahlt haben. Von daher wäre ich mir jetzt nicht sicher, was sozusagen welche Infrastruktur in dem Bereich zur Verfügung steht. Aber das ist jetzt natürlich hier nicht so die Frage. Was so Angriffe auf insbesondere Medienunternehmen betrifft, gab es auch ein paar erfolgreichere sozusagen, wo dann nicht nur die Seite blockiert wurde, sondern wo tatsächlich auch Inhalte verändert wurden oder Einfluss darauf genommen wurde, was dort angezeigt wurde. Und das ist natürlich in Anbetracht der Tatsache, dass in Russland ja gerade die Sprachregelung ist, dass es sich nur um eine militärische Spezialoperation handelt und dass man nicht von Krieg sprechen darf und also laut russischer Position halt keine Angriffe auf Zivilisten gibt und so weiter. In dem Sinne kann man sich schon fragen, ob eine solche Maßnahme dann sinnvoll sein kann, eben um dieses Informationsmonopol, was russische staatliche Stellen gegebenenfalls haben, halt zu durchbrechen.
Ja, wenn es dann konkret auch um Angriffe auf Presseinfrastruktur geht, also sei es halt die entsprechenden Webseiten, wo dann Berichte manipuliert werden, eventuell sogar auch auf die Infrastruktur, die die Journalisten selber einsetzen, ist da auch Vorsicht geboten. Also ich habe hier verlinkt, dass Reporter ohne Grenzen jetzt auch im Kontext dieses der Ukraine-Invasion nochmal gesagt hat, Angriff auf Presse stellen ein Kriegsverbrechen dar, da die Presse halt kein Kombatant ist in dem Sinne. Natürlich ist das hier in dem Kontext, wie ich das da verlinkt habe, hauptsächlich als physikalischen, militärischen Angriff auf Gebäude von Pressevertretern gemeint. Aber in einem schwacheren Kontext würde ich das hier auch, würde ich diese Kritik auch übertragen auf solche Cyberangriffe. Ob man da jetzt vielleicht sofort in ein Kriegsverbrechen reingeht, ist natürlich immer eine andere Frage. Das ist auch wieder eine Frage für die Juristen. Würde ich von meinem Gefühl her wahrscheinlich eher verneinen, aber es ist auf jeden Fall ja moralisch sehr bedenklich, Presse anzugreifen. Da ist man wahrscheinlich geneigt, bei der russischen Presse halt jetzt die Argumentation zu suchen, dass das halt irgendwie die schlimme Propaganda ist, die da verbreitet wird und so weiter und deswegen sei das gerechtfertigt. Aber ja, es ist zumindest mehr als schwierig.
Ich wollte das jetzt auch nicht schönreden. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man sozusagen über diesen Aspekt auch nachdenken könnte in dem Zusammenhang.
Ja. Wenn wir jetzt sagen, uns reicht es nicht nur, irgendwie die Kreml-Webseite runterzunehmen oder irgendwelche Seiten von Russia Today oder sowas, dann wäre es ja auch die Möglichkeit, ich mache einen tatsächlichen Angriff auf Infrastruktur, die irgendwie den Gegner betrifft, also wo dann halt zum Beispiel militärische Operationen beeinträchtigt werden oder auch wo zum Beispiel ein Stromausfall verursacht wird, sodass dadurch irgendwie die Regierungskontrolle irgendwie mit Probleme kommt oder halt tatsächlich das militärische Vorgehen eingeschränkt wird. Oder auch einfach dadurch, dass ich irgendwelche Infrastruktur angreife zu Spionagezwecken, also zum Beispiel sage, ich hack mich da jetzt in die Kontrollstationen für die Panzer oder für die Flugzeuge rein um dann irgendwie Echtzeitdaten zu bekommen, wo die sich gerade befinden, um dann vielleicht dann diese Informationen im nächsten Schritt militärisch zu verwerten. Da haben wir, wie gesagt, ja, es kann natürlich sein, dass wir davon noch nichts gehört haben, weil das einfach erfolgreich ist und die Ukraine sich das nicht vermasseln wollen, indem sie das irgendwie an die große Glocke hängen. Aber das würde mich schon sehr überraschen, wenn diese Hackerbrigade, die sie da jetzt aufgestellt haben, als Telegram-Gruppe da irgendwas erreicht hätte in dieser Form. Denn so ein Angriff erfordert ja durchaus eine Vorarbeit, die sich nicht nur in Tagen bemisst, sondern eher in Monaten. Und die ja eine durchaus detaillierte Kenntnis des Zielsystems erfordert, die man halt im Zweifelsfall auch erst mit der Zeit erlangt, indem man dann in das Netzwerk eindringt, sich dann da irgendwie ausführlich umguckt, sehr viel Wert darauf legt, dass man seine Aktivitäten sauber verschleiert und dann dort ja sich über Wochen und Monate hinweg einlistet, um die ganzen Fähigkeiten zu erkunden. Das hatten wir auch vorhin gesehen, als wir gesprochen hatten über diese Ransomware-Gruppe Conti. Bei solchen Ransomware-Gruppen ist es ja auch völlig normale Praxis mittlerweile, dass die sich in ein Firmennetzwerk reinhacken, dann sich erstmal mit ihren Schadsoftwares im ganzen Netzwerk verteilen, erstmal gucken, was sie da überhaupt für einen Fisch an der Leine haben. Und dann halt sehen, wenn das jetzt irgendwie das kleine Eckrestaurant ist, was irgendwie 1.000 Euro Umsatz am Tag macht, dann ist das vielleicht gar nicht so interessant. Und dann bietet man denen vielleicht auch irgendwie die Entschlüsselung für 1.000 Dollar an oder die entsprechende Menge in Bitcoin. Während wenn sich dann herausstellt, dass das jetzt irgendwie ein strategisch wichtiger Stromversorger ist oder irgendwie so ein Pipeline-Betreiber oder sowas, dann gehen dann halt die Forderungen eher in die Millionenhöhen. Und das macht man natürlich dadurch, dass man dieses Ausspähen vornimmt, bevor man dann den tatsächlichen Angriff startet. Und dementsprechend müsste halt so ein Angriff auf tatsächlich interessante Infrastruktur, würde eher sehr lange dauern. Mal gucken, wann das tatsächlich dann irgendwie Effekt hat. Vielleicht sehen wir das dann erst in ein paar Monaten, wenn der Krieg sich weiterhin zieht.
Das kann natürlich auch eine Security-Maßnahme sein, wie wir das bei russischen Ransomware-Gruppen gesehen haben, dass dann russische Systeme im Zweifelsfall eher nicht verschlüsselt wären. Die erste Regel für russische Hacker lautet ja, du darfst alles hacken, solange es nicht bei uns ist.
Genau. Das ist ja auch der Grund, was wir, glaube ich, weiß nicht, ob wir es in unserem Kontext vom Pentaradio auch schon besprochen hatten, das Thema Hackback, was so auf der politischen Agenda immer wieder aufgetaucht ist die letzten Jahre über, dass die Regierung gerne auch so eine Abwehrkapazität in Form von Hackback aufbauen möchte, dass man, wenn ein Cyberangriff passiert, dann den entsprechenden Verursacher zurückhacken kann. Und das ist ja aus ähnlichen Gründen eine Quatschidee. Also einmal natürlich deswegen, weil es mega schwierig ist, zuzuschreiben, wo der tatsächliche Angreifer sitzt. Auch wegen sowas wie VPNs ist das halt schwer zurückzuverfolgen, wo der eigentlich herkommt. Im Zweifelsfall sieht man nur den entsprechenden Endpunkt vom VPN und nicht den tatsächlichen Angreifer und muss dann da irgendwie über kontextuelle Evidenz gehen, von wegen, das hat hier einen kyrillischen Dateinamen, das ist wahrscheinlich ein Russe oder sowas, was ja auch eher nicht so stichhaltig ist im Zweifelsfall. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist halt genau das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Wenn man halt zurückhacken möchte, dann muss man eigentlich schon mehrere Monate beim Ziel irgendwie drinne gewesen sein, um dann zu wissen, wo man eigentlich zurückhacken kann, wenn man irgendwie eine schnelle Response haben möchte. Und das ist natürlich alles andere als defensiv, wenn man irgendwie schon als Vorbereitung für den Ernstfall schon mal überall drinne ist, wo man eventuell angegriffen werden könnte.
Tja, so ist das eben. Das ist nicht so einfach, wird aber irgendwie immer gerne in politischen Diskussionen vermengt.
Ja. Bleibt also die Frage, was man mit so einer Hackerbrigade anstellen kann. Also ja, man kann halt diese Low-Profile-Ziele angreifen, was alles ja doch eher überschaubaren Nutzen hat. Man kann solche größeren Angriffe fahren, die halt sehr viel Vorbereitung erfordern. Was bleibt jetzt noch als Alternative übrig? Eine dritte Option wäre eventuell, die rein defensiv aufzustellen, also nicht als so ein Hackback-Quatsch, sondern vielleicht so ein bisschen analog zu THW und dementsprechenden Zivilschutzmaßnahmen oder vielleicht auch quasi als Cyberwehr, das ist ja auch so ein Begriff, der schon mal rumging, wo dann nach einem Angriff Wiederaufbauhilfe geleistet wird. Also zum Beispiel irgendwie ein russischer Hacker nimmt jetzt irgendwie das Stromnetz von Berlin runter und dann kommen irgendwie die Cyberwehr an und hilft dann dabei, das System wieder zum Laufen zu bringen. Und ich habe hier so ein bisschen aufgeschrieben, wie die Position war, die im Logbuch Netzpolitik vertreten wurde. Und im Vorgespräch hattest du da die Gegenposition vertreten. Das können wir nochmal ausbuchstabieren. Die Position, die Linus hatte in LNP, war, dass er das auch skeptisch sieht aus dem Grund, dass wenn es dann darum geht, so ein System wieder aufzubauen, dann man eigentlich auch wieder Erfahrung mit dem entsprechenden System baut, was man wieder aufbauen möchte. Und das haben halt die Leute, die das System sowieso schon die ganze Zeit betreiben. Also wenn man so ein Stromnetz wieder hochnimmt, dann braucht man halt den Stromtechniker, und der dann da irgendwie in der Zentrale sitzt. Oder wenn es um Wassernetz geht, dann halt die Wassertechniker und nicht irgendwelche dahergelaufenen Cyberware-Consultants oder sowas.
Nee, das ist schon völlig klar, und da würde ich auch zustimmen für die Kernaufgaben. Und wenn man das genau wieder so aufbauen will, dann will man da natürlich die Leute haben, die das seit Jahren oder Jahrzehnten schon betreiben. Allerdings in so einem, sag ich mal, Schadensfall kann ich schon verstehen, dass man da sozusagen zusätzliches Personal gebrauchen kann. Weil ja im Zweifelsfall sozusagen die normalen Aufgaben ja weiterlaufen, wenn es jetzt nicht zu einem Totalausfall gekommen ist. Und man dann ja vielleicht nicht die Kernaufgaben, aber so etwas niederschwelligere Aufgaben dann delegieren könnte und zu sagen hier.
Also quasi Helfenhände für Standardaufgaben, so wie. Wenn jetzt irgendwie Flut, wenn irgendwie der Damm gebrochen ist, dann brauchst du keinen Bauingenieur, der einen neuen Damm plant, sondern du brauchst dort die Sandsäcke füllen.
Zum Beispiel. Oder jemand, der irgendwie so und so viele Server mit Standardinstallationen erstmal aufsetzt oder halt irgendwelche Komponenten irgendwohin verteilt oder.
Ja, stimmt. Sowas könnte tatsächlich hilfreich sein, dafür ein paar Leute in der Hinterhand zu haben. Ja, das ist aber auch jetzt nicht mehr wie die Hackerbrigade, das ist halt eher eine Brigade von halbwegs kompetenten Sys-Admins. Was ich auch für sinnvoll halten würde, wäre halt, also was ich dann auch sehe im Nachgang von solchen tatsächlichen Hacking-Events, wo irgendwie Infrastrukturen von der Firma runtergenommen wurden, dass dann danach Berater reinkommen, die dann sagen, wie kann man es in Zukunft besser machen, wie kann man das System insgesamt resilienter gestalten und zukünftige Angriffe erschweren. Was natürlich dann keine kurzfristige Hilfe ist, sondern halt eher so mittelfristig bis langfristig dann halt die Wahrscheinlichkeit von zukünftigen Angriffen verhindert. Und sowas könnte ich durchaus auch sehen als Thema Cyberware. Aber dann sind wir ja auch von diesem Konzept einer Hackerbrigade schon sehr weit entfernt und sind im Prinzip eher wieder bei einer Beratungsfirma angekommen.
Ja, klar, aber das sind wir halt da quasi an der ganzen Stelle. Ich meine, effektiv kann ich auch den DDoS-Angriff, was Option 1 ist, deutlich effektiver machen, wenn ich jetzt Zugriff auf ein größeres Servernetzwerk habe, als wenn ich irgendwie 100.000 Freiwillige in einer Telegram-Gruppe habe, die dann vielleicht jetzt ihren Rechner folgende Seite aufrufen lassen. Also in dem Sinne ist es halt bei allem, was da so stattfindet, ist das sozusagen professionell im Zweifelsfall deutlich einfacher als da irgendwie auf irgendeine freiwillige Truppe zurückzugreifen.
Wenn ich jetzt mal spontan formuliere als eine politische Forderung, und das ist jetzt sprechendes Denken, wir haben jetzt 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr über 10 Jahre oder was, oder wie lange das da irgendwie ist. Wenn wir einfach mal sagen, wir zwacken davon mal 10 Milliarden ab, das wäre dann über 10 Jahre, wäre das 1 Milliarde im Jahr. Und davon finanzieren wir einen neuen Arm vom THW, der eine Sys-Admin-Rufbereitschaft hat. Die ansonsten genau wie das THW funktioniert. Wäre das etwas, wo du dich anschließen würdest?
Ob das jetzt die richtige finanzielle Größenordnung ist und so, kann ich jetzt gerade nicht beurteilen.
Ja, dann nehmen wir ein Zehntel davon und den Rest nehmen wir fürs THW allgemein. Die können auch wieder ein bisschen mehr Geld brauchen wahrscheinlich.
Das ist grundsätzlich sozusagen, ist das sicherlich nicht verkehrt in der Hand. Kein verkehrter Ansatz sozusagen. So Leute, die halt Ahnung von Systemen haben, in der Hinterhand zu haben, die man dann gegebenenfalls in so einem Fall halt fragen kann oder also was halt jeweils notwendig ist.
Ich schaue gerade, gibt es eigentlich auch schon, gibt es das Thema IT schon beim THW? Ich glaube nicht.
Nein, das gibt es nicht, aber also es gibt da ja das Positionspapier der AG Kritis und so weiter dazu, das können wir sicherlich auch nochmal verlinken, wie man denn so eine Cyberware oder so bauen könnte.
Also es gibt hier Fachgruppen für Kommunikation, aber das würde ich mal dann eher vermuten, halt, dass sie dann halt so ein temporäres GSM-Netz hinstellen und solche Sachen. Das ist jetzt wohl nicht auf der Sys-Admin-Ebene angesiedelt.
Ja, aber wie gesagt, es gibt ein Positionspapier der AG Kritis und das können wir verlinken. Ah, ja. Da geht es um so ein potenzielles Cyberware, die man bauen könnte sozusagen. Nachdem wir jetzt dargestellt haben, dass diese ganzen freiwillig mal schnell zusammengebastelten Gruppen in der Regel nicht sonderlich produktiv sind, könnten wir uns noch kurz den sozusagen Risiken widmen, die denn mit so Cyberangriffen verbunden sind.
Ja, also wir hatten jetzt einige mögliche Angriffe diskutiert und das war ja schon das Best-Case-Szenario, eher so in den allermeisten Fällen ein bisschen problematisches zumindest. Und natürlich das Best-Case-Szenario tritt in den seltensten Fällen ein. Was jetzt passieren kann, wenn man tatsächliche Cyberangriffe gerade in einem so militärischen Konflikt zum Einsatz bringt, beziehungsweise im Zusammenhang mit einem militärischen Konflikt, ist ja, dass dann der Gegner auch einen Vergeltungsschlag macht und das dann im Zweifelsfall nicht nur ein Hackback ist. Also ja gut, nur. Ich meine, wenn die irgendwelche Stromnetze hier bei uns runternehmen, ist das Prädikat nur vielleicht auch fehl am Platz. Aber könnten dann auch als nächstes sagen, hier habt ihr irgendwie unsere Infrastruktur sabotiert, wir schlagen jetzt mit konventionellen militärischen Mitteln zurück. Das ist natürlich dann immer die Frage, ja, gerade bei Putin, der sich jetzt als, oder die putinsche Regierung hat sich ja als hinreichend unberechenbar herausgestellt, dass es ja auch schwierig vorherzusagen ist, wann jetzt ein Angriff groß genug ist, dass er dann irgendwie gelesen wird als Einmischung von ganz Deutschland im Zweifelsfall und damit dann irgendwie der NATO-Bündnisfall ausgelöst wurde. Also es ist nicht komplett aus der Hand zu weisen, dass irgendwie, wenn man tatsächlich hier irgendwie aus dem Schlafzimmer einen Hackerangriff auf irgendwelche russische Militärinfrastruktur organisieren könnte, dass das dann den tatsächlichen Konflikt mit der NATO auslöst und dass man dann selber irgendwie für den Dritten Weltkrieg verantwortlich ist. Das ist eine Konsequenz, die sollte man sich zumindest klar machen. Zumindest, dass man ja das nicht wirklich ausschließen kann.
Also im Gegenzug würde ich aber schon auch nochmal darauf hinweisen, dass der einzige großflächig erfolgreiche Einsatz von Hacking, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, war halt der Einsatz von Stuxnet gegen iranische Urananreicherungszentrifugen. Und es waren halt nicht Leute, die in einem random Schlafzimmer mal irgendwie ein bisschen ins Internet geguckt haben, sondern es waren halt mindestens Geheimdienste von den USA und Israel plus Leute, die sich mit den Steuerungsanlagen genau auskannten und dann noch eine ähnliche Anlage als Testanlage bei sich zu Hause erstmal nachgebaut haben, um rauszufinden, wie man denn jetzt tatsächlich am effektivsten diese Zentrifugen mittels Eingriff in die Steuersoftware denn langfristig lahmlegen kann und so weiter. Und das erfordert halt umfangreiche Mittel, wenn man jetzt einmal da aus Versehen in die Steueranlage reinkommen würde und mal kurz die Drehzahl ändert, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich einen nachhaltigen Effekt hat, eher sehr gering. Ja.
Und selbst wenn der eigene Eingriff irgendwie erfolgreich ist, gibt es natürlich noch das Risiko von Kollateralschäden. Dazu passend habe ich hier eine Meldung reinverschoben, die wir vorhin in der Newsliste hatten. Hier hat jemand, der Autor eines entsprechenden NPM-Paketes, also einer JavaScript-Bibliothek, die auch in anderen Programmen durchaus relativ oft eingesetzt wurde, ein Update rausgebracht, was dann geguckt hat, ob es gerade auf einem Rechner aus Russland oder Belarus läuft. Und wenn das der Fall ist, hat es wild Dateien gelöscht auf dem Dateisystem des entsprechenden Rechners und hat außerdem Textdokumente platziert mit der Propaganda unserer Seite. Also ne, wie wacht auf, das ist ein Krieg und nicht nur irgendwie eine Spezialoperation und was nicht alles. Das ist natürlich problematisch aus dem Grund, dass halt da nur geguckt wurde, ist es halt ein Rechner aus Russland oder ein Rechner aus Belarus. Und das muss ja nicht unbedingt heißen, dass das ein böser Rechner ist. Also nur anhand einer Geo-IP-Zuordnung, die Zugehörigkeit zu einer Konfliktpartei irgendwie zu unterstellen, führt natürlich dazu, dass dann im Zweifelsfall auch die Systeme von Krankenhäusern oder von allen möglichen Infrastrukturen des alltäglichen Lebens angegriffen werden. Und ich glaube, ich hatte auch noch gesehen, dass es tatsächlich irgendwelche Systeme an Krankenhäusern so betroffen hatte. War das hier auch? Ach ja, hier, in einem Ticket auf GitHub kritisiert ein Nutzer, der angibt, ein Mitglied einer US-NGO zu sein, dass auch ein Server der NGO in Belarus durch die Löschaktion der Software betroffen sei. Also da hat man halt ja quasi die eigenen Leute, die hinter den Frontlinien in Anführungszeichen sitzen und die dann halt da im Beiwasser mit betroffen sind. Also das sollte man sich auch klar machen, wenn man plant, wie man den konkreten Angriff jetzt irgendwie gestalten möchte, dass man da halt nicht Unschuldige oder Leute der eigenen Seite mit trifft.
Ich besitze auch Rechner, auf denen ein russisches Tastaturlayout installiert ist, beziehungsweise sogar einen, der über eine physische russische Tastatur verfügt.
Okay, klare Sache. Wir haben hier russische Agenten im Gebäude. Da gibt es keinen anderen Weg.
Ja, genau. Sozusagen, wenn man sich so einfache Kriterien baut, dann ist es halt manchmal schwierig. Und vielleicht ist auch nur der Laptop von jemandem irgendwo kaputt gegangen und der hat sich halt dort einen neuen gekauft und dort gab es halt diese Rechner. Ja,
ja, das es trifft wieder dieser schöne Spruch zu jedem Problem gibt es eine Lösung, die ist einfach offensichtlich und falsch. Ich habe hier noch eine Forderung am Ende, mit der wir das ganze Thema abschließen können. Gerade jetzt, wo auch diskutiert wird von wegen, soll jetzt hier Russia Today irgendwie blockiert werden. Das wird ja auch teilweise schon blockiert und man muss dann irgendwie mit dem Wechseln des DNS-Servers irgendwie sich den Zugang wiederherstellen. Das ist ja auch eine Sache, die hier auf der westlichen Seite des Konflikts diskutiert wird. Ich denke nicht, dass das die Zeit ist, jetzt noch mehr Zensur aufzubauen, sondern gerade jetzt sollten wir sehen, wohin uns Zensurinfrastruktur führt und die bewusst abbauen. Und ich habe hierzu zwei Wortmeldungen verlinkt. Die erste ist von der Internet Society. Also auch ja so eine Governance-Organisation. Wozu gehören die eigentlich?
Weiß ich auch nicht direkt.
Generell eine Non-Profit, die für ein freies Internet eintritt. Die sagen hier unter anderem, once large network operators start demonstrating an ability to make routing decisions on political grounds, other governments will notice. We must not ease the path for those who hate the Internet and its ability to empower people. Also wenn wir jetzt anfangen, bestimmte Dienste zu sperren, dann wird das natürlich wieder als Rechtfertigung genommen von den ganzen autoritären Regimes, denen wir eigentlich nicht diese Fähigkeiten zugestehen wollen, zu sagen, na, wenn ihr das macht, dann können wir das auch machen. Wenn jetzt Deutschland anfängt, Russia Today zu blocken, dann hat doch China auch die Rechtfertigung, die westlichen Medien zu blocken und so weiter.
Ja, wobei an der Stelle würde ich tatsächlich ein bisschen widersprechen und würde sagen, ich bin mir nicht sicher, dass autokratische Regime wirklich diese Rechtfertigung brauchen, sondern sie sind sich bewusst, dass das möglich ist und wenn sie die Option haben, das umzusetzen, dann werden sie das tun.
Aber sie profitieren auf jeden Fall davon, dass wir diese Fähigkeiten schon schlüsselfertig vorgebaut haben. Ich meine, China selber, die hat das sicherlich auch in-house, aber man sieht da dann doch irgendwie, dass solche Technologie dann oftmals dann auch in den Fingern von autoritären Regimen Weiterverwendung findet.
Das ist richtig, aber wir sehen sowohl jetzt als auch, wir haben das die letzten 2 Jahre in der Pandemie gesehen, dass es doch einen sehr erheblichen Teil unserer Bevölkerung gibt, der nicht in der Lage ist, Informationen für sich selber zu bewerten. Deswegen ist es durchaus nachvollziehbar, in manchen Fällen manche Dinge einzuschränken. Ob das jetzt eine gute Idee ist und ob es dafür langfristig nicht bessere Ideen gäbe, stimme ich vollkommen zu. Inwieweit das sozusagen kurzfristig anders manches gut lösbar ist, das ist halt so ein bisschen die Frage.
Ich werde dazu mal was verlinken, was ich heute gelesen hatte, eine Position von einem früheren Reddit-Mitarbeiter, ich glaube auch Manager. Ich bin jetzt nicht komplett sicher, was seine Position da war, aber er hat wohl irgendwie bei Reddit im Management gearbeitet. Ja, was auch schon ein soziales Netzwerk, Diskussionsforum, so ein bisschen alles zwischendrin ist. Und der die Position vertreten hat im Kontext, dass Elon Musk ja jetzt irgendwie Twitter übernehmen will, um da Meinungsfreiheit durchzusetzen. Und er meinte, vertritt dort die Position und führt das ein bisschen aus, warum Zensur im Kontext eines sozialen Netzwerkes notwendig ist, zu einem gewissen Grade, selbst wenn man das halt nicht will, aber halt um zu verhindern, dass es halt eine totale Anarchie und Chaos versinkt. Da können wir das ja mal als Gegenposition stehen lassen. Ich will jetzt auch damit nicht sagen, dass ich dem irgendwie zustimme, aber ich finde den Beitrag auf jeden Fall interessant.
Alles klar. Ich würde sagen, damit haben wir euch hoffentlich einen Überblick zu den beiden Themen gegeben. Wir hoffen weiterhin, dass der Krieg bald vorbei ist, nach Möglichkeit. Und verabschieden uns in die Nacht. Bis bald.
Ciao, ciao.
Ciao.